So möchte ich zu unserem Thema kommen, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 15. Kapitel. Es gibt Menschen, die sagen, das ist die berühmteste Kurzgeschichte der Welt. Und vielleicht ist es tatsächlich so. Ich denke mal, dass es günstig ist, wenn wir den Anfang vom Kapitel 15 miteinander lesen, damit wir den Hintergrund ein bisschen verstehen. Da steht da, immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben eine ganz eigene Vorstellung gehabt von sündig und heilig. Und sie waren sehr stolz darauf, dass sie zur religiösen Oberschicht gehört haben. Und genau auf dem Hintergrund erzählt jetzt Jesus dieses Gleichnis. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es einmal durchlesen und dann ein paar Gedanken bringen dazu. Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, gib mir schon jetzt den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater den Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihm zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit dem Schweinefutter gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater seinen Sklaven, bringt ihm schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Sklaven herbei und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn wieder gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und deine Gebote nie übertreten. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren verprasst hat. Und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb? Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Das ist das ganze Gleichnis, das Jesus da erzählt hat. Und wenn wir mitbekommen haben, sagt uns Jesus da einen Gott voller Freigebigkeit, oder? Einen Gott, der alles geben will, der alles geben will. Und ich glaube, es ist für uns klar, dass der Vater da steht für den himmlischen Vater, den Jesus so gut kennt hat. Aber den Vater schauen wir uns erst nächstes Mal dann an. Die beiden Söhne hatten natürlich ein Bild auf uns Menschen, auf die und auf mich, auf jeden. Entweder du bist der Jüngere oder der Ältere. Oder vielleicht bist du sogar eine Mischform von beiden. Ich kann das von mir selber genauso sagen, natürlich. Ich glaube, den meisten von uns ist ja nur der jüngere Sohn bekannt. Der verlorene, der sogenannte verlorene Sohn. Derjenige, der daheim abgehauen ist und dann letzten Endes wieder reumütig zurückgekommen ist. Und den werden wir uns als Erster schon anschauen. Also wenn wir uns an den Text erinnern, Josephine hat der mit seinem Vater nicht am Hut gehabt, oder? Wie man so sagt. Irgendwie war er ein eigenwilliger Sohn. Nebenbei sogar ein undankbarer Sohn. Mir kommt fast vier, der hat seinen Vater behandelt, wie wenn der Vater eine Kellnerin war. Wir kennen alle in unseren Breiten eine Kellnerin, oder? Was ist für uns das Wichtigste an einer Kellnerin? Ich meine, das ist ganz einfach, oder? Das Wichtigste ist, dass was Gescheites bringt. Und dass das sofort bringt, oder? Das ist eigentlich das Wichtigste. Alles andere sind es eigentlich an der Kellnerin wurscht, oder? Hoffentlich. Im Gleichnis Jesu war dem jüngeren Sohn der Vater auch wurscht. Er war ihm wurscht. Hauptsache, er kann was kriegen für ihn. Das war ihm wichtig. Gell? Und er wollte es auch sofort. Man konnte irgendwie schon sagen, er war sehr egoistisch und selbstsüchtig. Was kümmert mich denn mein Vater? Er hat sich gedacht, und was kümmert mich mein Bruder? Ich will meinen Teil vom Erbe. Ich will das. Und darum sagt er, gib mir Vater. Er fordert, gell? Er will was haben. Warum? Weil er will seinen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, das ist uns ja durchaus nicht unbekannt, oder? Aber interessant ist das, die damalige Tradition, die war ja so, gell, dass man das Erbe vom Vater normal erst dann gekriegt hat, wenn der Vater gestorben ist. Und die Familienbande zu dieser Zeit, die waren was Heiliges. Das ist zum Teil nicht so locker übergegangen wie bei uns heute. Und so war irgendwie diese Forderung von dem jüngeren Sohn, das war schon irgendwie eine harte Aktion, wie man so sagt. Eine schreckliche Sache. Gell? Aber der junge Mann geht. Er lässt den Vater hinter ihm, er lässt auch seinen Bruder hinter ihm und er ist dahin, um sein ganzes Erbe in einem ausschweifenden, haben wir gelesen, und verschwenderischen Leben zu verprassen. Und wenn wir uns an den Text erinnern, dann wissen wir, dass da ein besonderes Detail drinnen gewesen ist. Jesus erzählt nämlich die Geschichte im jüdischen Umfeld. Und in dem Umfeld müssen wir auf ein ganz wichtiges Detail aufpassen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass immer wieder von diesen lieben Tieren die Rede ist. Von den Schweinen. Das sind keine jüdischen Schweine, das sind österreichische Schweine. Aber als Illustration genügen uns. In Israel haben die Schweine als unreine Tiere gegolten. Und in dem fernen Land, wo der Jüngere jetzt hingezogen ist, da hat es Schweine gegeben. Zur Genüge. Zur Genüge. Da war der Unterschied zwischen rein und unrein komplett aufgekommen. Hat es nicht gegeben. Der Jüngere wäre gesagt haben, herrlich, endlich einmal ein Land ohne Hemmungen. Wo ich tun kann, was mir passt. Und ich tue jetzt ein bisschen fantasieren, aber es wird so gewesen sein. In diesem Land, da war nichts mehr Hagel. Wie mir. Im Lammertal ist es so. Da war es nicht so genau. Da haben die Ehemänner ihren Freund im Kopf und keiner hat was dabei gefunden. Da hat man lieren können und betrügen. Da hat man gesagt, der ist aber schlau. Der ist wiff, der ist auf Zack. Obwohl ich gelogen habe und betrogen habe. Es war ein Land, da hat man ohne weiteres sehr viel Alkohol trinken können und es war wurscht. Man hat streiten können, man hat schimpfen können, man hat fluchen können, wie man wollen hat. Und das war seine vermeintliche Freiheit. Die Freiheit des jüngeren Sohnes, des verlorenen Sohnes. Aber es hat nicht lange gedauert, weil das geht futsch, wenn man so sagt. Der Traum von der Freiheit aus. Die Freunde, das wissen wir ja, und es geht dahin, sind meistens die Freunde auch dahin. Und jeder Wirt hat ihn ausgeschmissen. Weil zum Zahlen hat er nichts mehr gehabt. Er hat einen absoluten sozialen Abstieg erlebt, könnte man sagen. Er ist runtergekommen, tief. Und er ist draufgekommen, dass sein Weg, der so hoffnungsvoll für ihn angefangen hat, eigentlich der falsche Weg war. Weil jetzt ist nämlich Folgendes eingetreten. Der Sohn, und ich bringe jetzt fast ein Wortspiel, der Sohn, der wie ein Schwein gelebt hat, er ist bei den Schweinen gelandet. Er hat kein Geld mehr gehabt. Er hat auch keine Menschenwürde mehr gehabt. Er hat Hunger gehabt. Er hat Elend gehabt. Und nur was? Er war weit, weit weg von seinem Vater. Weit war er weg. Und es ist ihm dementsprechend schlecht gegangen. Und erst, wie er so tief unten war, wie er menschlich so tief gesunken ist, ist ihm dann eins klar geworden, er hat vor Gott und vor seinem Vater gesündigt. Er hat sich absolut falsch verhalten. Und er hat sich dann erinnert in der trostlosen Situation, wie gut er bei seinem Vater gehabt hat. Und dass der allweil genug zu essen gegeben hat. Genug in Hülle und Fülle. Und endlich ist er zur Besinnung gekommen. Endlich. Und er hat das einzig Richtige getan. Das einzig Richtige. Er geht zurück zum Vater. Mit einem festen Vorsatz im Herzen. Er möchte den Vater um Vergebung bitten. Aus ehrlichem Herzen. Und er möchte ihn bitten, ob er nicht da als Tagelöhner arbeiten konnte. Er war schon zufrieden wie mit dieser niedrigen Arbeit als Tagelöhner, wo es praktisch einen Tag lang arbeitest und dann kriegst du ein bisschen was. Und der Vater war ein wunderbarer Vater. Er hat immer gewartet, bis er irgendwann wieder einmal zurückkommt. Jeden Tag wird er geschaut haben. Und nach langer Zeit, ja, da kommt er endlich daher. Da kommt er endlich daher. Und wir werden nächstes Mal dann ins Genaue anschauen, was im Buben durch den Kopf gegangen ist, was im Vater durch den Kopf gegangen ist und so weiter. Für uns ist es interessant, obwohl er so verwahrlost war, der Sohn, hat ihn der Vater sofort gekannt. Er hat ihn sofort gekannt. Er ist ihm entgegengelaufen, was damals im Orient reife Männer niemals da haben. Aber da hat er sich nicht mehr halten können, da ist er gelaufen. Und er nimmt ihn in den Arm, er küsst ihn, ist gestanden. Wir wollten sagen, er busselt noch im Lammertal. Eine ergreifende Szene, oder? Liebe, was da rauskommt. Diese Barmherzigkeit, was rauskommt. Er hat ihm keinen Vorwurf gemacht. Unvorstellbar. Er hat keine Bitterkeit gehabt. Er hat nur eine Freude gehabt, dass dieser verlorene Sohn endlich wieder da ist. Dass er endlich wieder zurückgekehrt ist. Und mit der Freude im Herzen, was er gehabt hat. Und ich glaube, wir können das nachvollziehen, oder? Da veranstaltet der Hirz ein gewaltiges Fest, wo er sogar ein Kalbi angestochen hat, wie wir gehört haben. Ich glaube, dass Jesus diese Geschichte nicht ohne Grund verzählt hat. Ich glaube, er hat uns da ganz klar gesagt, wenn wir Gott aus unserem Leben ausklammern, dann geht es in die Dunkelheit. Wir sind ein Little Horst. Ich habe das persönlich erlebt, auch, dass es so ist. Ich werde noch ein bisschen was verziehen aus meinem Leben. Aber zuerst möchte ich noch nur mehr auf das eingehen, dass Jesus das nicht ohne Grund verzieht hat. Damals nicht, vor den Pharisäern, vor den Sündern, vor den Zöllnern und so weiter, die was sehr verhasst waren. Und sie hat auch heute noch eine große Bedeutung. Wenn wir losgelöst von Gott leben wollen, dann besteht wirklich die Gefahr, dass wir irgendwann im Schmutz dieser Welt enden. Die Gefahr ist sehr groß. Und dann für Gott, für alle verloren bleiben, wie die Bibel sagt. Aber es ist so schön, dass der liebende Gott wart. Er wart, wie der gute Vater im Gleichnis. Er wart auf jeden Menschen, ob er nicht da wieder umkehrt zu ihm. Ob er nicht da umkehrt. Und das ist schön, dass auch Gott keinen Vorwurf macht, dass er keine Bitterkeit hat, dass er nur Freude hat darüber, wenn ein verlorener Mensch endlich umkehrt zu ihm. Genau das habe ich persönlich erlebt auch, vor vielen Jahren. Und darum möchte ich ganz kurz erzählen, wie das gewesen ist. Ich erzähle kurz aus meinem Leben. Für mich war damals klar, Gott gibt es schon. Das war mir klar. Ich war sogar eine Zeit lang Ministrant. Aber dieser Gott war mir im Laufe der Jahre immer mehr wurscht. Ich bin zwar in einer Familie aufgewachsen, die einigermaßen intakt gewesen ist. Mein Vater hat in einer Sock gearbeitet, Firma Keindl in Lungötz. Das ist, da drinnen ist das Mutterwerk von dieser großen Firma Keindl, die jetzt weltweit schon aktiv ist. Die Mutter war Hausfrau, hat uns Kinder, wir waren insgesamt 4 Kinder, wirklich mit viel Liebe erzogen, aber auch mit sehr viel Strenge. Bin heute der Mutter dermaßen dankbar, dass sie uns damals diese Liebe zur Natur ins Herz gelegt hat. Das hat unsere Mutter da. Sie hat uns jeden Käfer gezeigt, jeden Schmetterling, jede Blume, alles. Und für das bin ich echt dankbar. Meine Eltern waren keine Bergsteiger, aber in der Natur haben wir gewesen. Gell? Sie war eine sehr religiöse Frau, meine Mutter. Und bei mir jetzt noch mit 10 Jahren, wie ich 10 Jahre alt bin, wird es eine gewaltige Wende geben in meinem Leben. Da bin ich nämlich draufgekommen, wie gewaltig gut das Bergsteigen ist. Ich habe damals so ein Heftel gelesen von Alpenverein und das habe ich durchblattet. Und dann habe ich gewusst in meinem Herzen, ich wie Bergsteiger. Und mir sind da, als du das vorstellst, ohne Erwachsene mit 10 Jahren schon umeinander gewesen, um und um, Skitourengang, Bergtourengang. Und so nach und nach habe ich eigentlich alle Facetten des Bergsports kennengelernt. Das war sehr abenteuerlich. Mit dem größten Klumpert, wie man heute sagt, haben wir da bivakiert zum Teil. Ohne Innenzett, das war gleich so eine Haut. Oder dann haben wir natürlich alle Facetten des Bergsports, wie ich schon gesagt habe, kennengelernt. Wir haben da zum Beispiel Klettern mit primitivster Ausrüstung, mit Schuhen so schwer, die eine Schuhe schon ein Kilo gehabt hat. Und wir waren so begeistert, die war da mal verletzt, haben wir sogar alles verletzt, wie man angereiht, was man heute eigentlich alles nicht mehr tun darf oder tun sollte. Beim Skifahren war es wieder das Gleiche, es ist von einem ins andere gegangen, von normalen zum schweren, zum schwierigeren. Irgendwann haben wir dann über die steilsten Leiten runtergefahren. Und das war eine großartige Zeit irgendwie. Gell? Viel schwieriger war das für meine Eltern dann, weil die haben mir das nicht zuordnen können, die haben mit denen nichts anfangen können. Die haben mir das nicht verstanden, warum mir das so gefällt. Und immerhin ist ja am Sonntag, was am Programm gestanden? Kirchen gehen, genau, Kirchen gehen. Und ich habe natürlich Gott noch dadurch allweil mehr als Spaßverderber erlebt. Man denkt, schau, Sonntag muss ich Kirchen gehen, da gehe ich weit lieber am Berg. Gell? Und damals hat man das noch nicht so kurzfristig gemacht wie heute. Gott war für mich dann ein Spaßverderber, der meine persönliche Freiheit eingeschränkt hat eigentlich. Gell? Und so konnte man sagen, ich habe eigentlich losgelöst von Gott. Ich habe eigentlich mein junges Leben da so gelebt. Ich habe genommen und genossen. Genommen und genossen. Und ich habe gar nicht gemerkt, das merkt man selber noch oft gar nicht, dass ich total bewegungssüchtig geworden bin. Ich habe zwar irrsinnige Hocherlebnisse gehabt, aber ich war mittlerweile bewegungssüchtig. Vielleicht ist wer herin, der auch bewegungssüchtig ist. Du weißt ein paar Fisch. Ich kenne einen Haufen. Wenn Bewegung zur Leidenschaft wird, dann tritt das genau ein, was das Wort sagt. Eine Leidenschaft ist was, was früher oder später Leiden schafft. Aber das war ja noch nicht alles. Wenn ich erwachsen gewesen bin, und eigentlich, wenn man vier ist zumindest, ich bin erwachsen, dann habe ich eine Familie gegründet, mit einer ganz lieben Frau, die zwei kleinen Kinder, wir haben ja mittlerweile dann vier gehabt mit der Zeit, und war eigentlich alles perfekt, könnte man sagen. Gell? Und dann bin ich so dumm gewesen und habe gemeint, wieder typisch Leben, völlig ohne Gott. Also ein freier Mensch wie ich bin, wo ich in der Freiheit der Berge unterwegs bin, soll ich eine Freundin auch drin sein. Und dann ist irgendwie das Chaos perfekt gewesen. Gell? Und letzten Endes bin ich dann aber die Schweine gelandet. Irgendwie. Gell? Und mir ist schlecht gegangen und meiner Familie ist schlecht gegangen. Es war eine schwierige Zeit. War ganz schwierig und in unserer Ehe ist letzten Endes dann am seidenen Faden gehängt. Und ich habe dann wohl oder übel habe ich eigentlich zugeben müssen, dass ich mich über all die Jahre eigentlich falsch verhalten habe. Ich habe mich falsch verhalten. Aber das hat mein Stolz wehtan. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, oder? Und genau in dieser Notsituation, meine Frau hat auch gesagt, wie soll die einmal mit diesen Spinnen noch leben? Wie soll die mit dem leben? In dieser Notsituation hat die Marianne dann Kontakt gekriegt zu Christen, die in der Bibel gelesen haben. Interessant ist dann das gewesen, dass er sie in dieser Bibel dann gelesen hat und drauf kam, hoppla, also ganz alles passt bei mir auch nicht. Und sie hat das akzeptiert und hat dann Jesus Christus all ihre Sünden bekannt und hat gesagt, ich möchte jetzt mit diesem Gott, den ich da erkannt habe, leben. Ich möchte das Leben jetzt mit ihm führen. Sie war irgendwie komplett anders. Sie hat gestrahlt. Sie hat gestrahlt. Und ich habe mir gedacht, was ist einmal herzlos? Ich habe es nicht zu, den Kindern. Gleich am Anfang habe ich meiner Dummheit gemeint, jetzt werde sie auch einen haben. Ja, war ja naheliegend, oder? Aber das war nicht der Fall. Sie war mir immer treu. Aber sie hat was anderes gehabt. Sie hat eine lebendige Beziehung gehabt zu Gott. Was man sich nicht vorstellen kann. Aber ich habe es jeden Tag gemerkt. Ich habe es jeden Tag gesehen. Das hat mich total zum Nachdenken gebracht. Ich genau gewiss, sie hat jetzt was in ihrem Herzen, was ich nicht kenne. Mein Herz, das war la. Das war total la. Weil meine ganze Bergleidenschaft und diese kurzzeitige Beziehung zu dieser fremden Frau, das hat alles mein Vakuum im Herzen nicht stillen können. Überhaupt nicht. Mein Herz war la. Und ihr ist offensichtlich gefüllt. Aber Gott, ich bin so froh, er hat auch nach mir Ausschau gehabt. Wie der Vater nach einem verlorenen Sohn. Und er hat dann meine Frau benutzt und einen anderen Mann, der schon lange in der Bibel gelesen hat, der dann hier und da gekommen ist zu uns, der dann benutzt, dass ich auch auf neue Wege komme. Und ich verstehe es heute noch nicht, warum ich bereit war zum Lesen. Ich denke, das ist eh so viel los, ist drunter und drüber ist alles gegangen. Ich war total bewegungssüchtig und jetzt soll ich da lesen. Ich verstehe es heute noch nicht, da ich gesagt habe, ja, dann lese ich wieder mal. Und wer da gekommen ist, der Mann, der war arm mit mir, gell? Ich habe so viele Fragen gehabt, ich habe den durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Aber mehr und mehr habe ich erkannt, dieser Gott, um den ich jahrelang überhaupt nicht gekümmert habe, der läuft auch mir nach. Der läuft auch mir entgegen, wie der Vater dem verlorenen Sohn. Das habe ich mehr und mehr gespürt beim Lesen. In diesem Gleichnis soll ich das sehen. Und je mehr da ich gelesen habe, desto mehr sind mir meine eigenen Sünden klar vor Augen gestanden. War ja kein Wunder gewesen, oder? Das war bei mir auch nicht so schwer. Und ich genau gewusst, ich muss Gott um Vergebung bitten. Ich muss von Dunkel ins Licht. Und ich habe mich erinnert an ein Bild von der Expedition, wo einer über so eine moderne Brücke, wie es damals gehabt haben im Himalaya, einen umgeführt, der viel Gepäck hat. Und ich gesagt, das ist das Symbolbild für mein Leben. Die zwei gehen vom Dunkeln um ins Licht. Der eine führt ihn. und da einmal einen Haufen Gebäck. Meine ganze Schuld, was ich angesammelt habe, meine ganzen Fehler, meine ganzen Unterlassungen und so weiter. Aber es führt mir einer um, der hilft mir. Und das war der Mann, der mit mir dann regelmäßig mit viel Liebe Bibel gelesen hat. Und für das bin ich heute noch so dankbar, weil Ende August, das ist jetzt schon lange her, Ende August 1992, habe ich mich dann von ganzem Herzen bekehrt zu Jesus Christus. Ich bin umgekehrt von meinem Weg ohne Gott und habe gesagt, und ich möchte jetzt auch ein Leben führen mit Gott. Ich möchte auch ein bisschen herankommen an die Strahlen meiner Frau. Falls heute nur ein bisschen, gell? Aber trotzdem, ich bin total dankbar, dass ich vor 24 Jahren diesen Schritt da haben dürfen. Ich bin total dankbar. Und sogar meine Frau hat mir mit der Hilfe Gottes vergeben können. Ist ja auch nicht normal. Das ist ja auch ein Wunder. Und so haben wir wirklich noch so weit gewöhnt, dass wir beide wieder ein glückliches Ehepaar sein haben können. Die zwei alle haben zum Aufarbeiten gehabt haben. Und wir haben beide gewusst, es geht jetzt wieder weiter mit Gottes Hilfe. Und es ist immer nur noch aufwärts gegangen, kann man sagen. Bis jetzt. Ich bin eigentlich, hoffentlich werden wir alt, dass es nur weiter aufgeht. Und irgendwann wird es fast kitschig, dann wie ein Heimatfilm. Das ist echt ein Wunder. Und so muss man eigentlich sagen, wenn ich ganz ehrlich die Situation anschaue, dann ist meine Lebensgeschichte eigentlich eine traurige Geschichte, wenn ich auf mich und meine Fehler schaue. Aber es ist eine sehr frohe Geschichte, wenn ich auf Gott schaue. Ich muss aber wieder sagen, er hat mich bedingungslos geliebt. Bedingungslos. Und diese bedingungslose Liebe, die hat mir ermöglicht, dass ich ein neues Leben anfange. Mit Freude wieder. Und da man die Marianne vergeben kann. Im Text vom verlorenen Sohn steht ja das genau drin. Gell? Der Vater sagt, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Und es steht nirgends so, dass wir damit aufgehört haben. Und ein bisschen vorher schon, wo es um verlorene Schaf geht, oder um eine verlorene Drachme, wie das geht, damals geheißen hat, da steht dann hinten einmal dran, da ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder von seinem falschen Weg umkehrt. Und das war bei mir der Fall. Gell? Das habe ich live erlebt, konnte ich eigentlich sagen. Vielleicht sagt irgendwer von euch in seinem Innersten, ja, so ähnlich ist eh mein Leben auch verlaufen. Aber wie steht es, wenn ich so reinschaue da in die Runde, sind da wesentlich ordentlichere Leute da, wie was ich gewesen bin. Bisher kennt man das schon. Okay. Ich meine, wir schauen uns jetzt den älteren Bruder an. Den älteren Sohn. Und ich bin fasziniert, wenn ihr euch das Bild genau anschaut, was der Künstler gemalt hat. Habe ich mir gedacht, dass das gibt, dass ein Mensch so eine Begabung kriegen kann, dass er das so zum Ausdruck bringen kann, im Gesichtsausdruck, was der denkt. Man sieht auch der Vater, wie er sich bemüht, um einen älteren Sohn, der er vielleicht da rein in den Gang und mitfeiert. Mit ganzem Herzen. Gell? Normal ist ja die Situation vom älteren Sohn weit besser, oder? Wir müssen eigentlich sagen, ein vorbildlicher Mann. Der ist nicht wie sein Bruder, der anhaut daheim. Nein, der ist daheim geblieben, der hat gearbeitet. Gell? Er hat nicht sein Erbe mit Huren verbrost. Oder nicht da? Überhaupt nicht. Er hat still seine Pflicht getan, kommt man sagen. Hut ab. Eigentlich müssen wir bewundern, die Leute. Die Tag für Tag konsequent erarbeiten und alles. Die sind die Leute, die in der Gesellschaft tragen. Die brav eine Steuern zahlen. Die wirklich putteln und putteln und putteln. Ganz kostbar. Und vielleicht findest du selber mit diesem älteren Sohn, sagst, ich bin auch so einer. Gott sei Dank. Gibt es viele Leute, die so sind. Die noch so sind. Sagen wir so. Gesellschaftlich geht es ja eh abwärts. Und ich tue mich jetzt eigentlich schwer, wenn ich eingehe auf das Problem von älteren Sohn. Weil ich genau weiß, dass das in unser westliches Denken überhaupt nicht reinpasst. Aber ich möchte um Verständnis bitten, dass wir uns jetzt nicht unser Urteil anschauen über den älteren Sohn, sondern Gottes Urteil. Und wenn wir Gottes Urteil anschauen, dann haben wir vielleicht sogar schockiert. Warum? Weil Jesus sagt nämlich, dass der ältere Bruder auch ein verlorener Sohn ist. Auch. Und vielleicht werde jeder sagen, ja warum? Das ist überhaupt nicht zum Einsehen. Ich verstehe das schon, dass der da nicht reingegangen ist, dass der so zornig gewesen ist. Ich verstehe das total. Er hat gearbeitet und gewerkt und sich bemüht. Und jetzt schaut es her, das ist er ein verlorener Sohn. Passt da doch nicht zusammen, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Jesus sagt, der ältere Bruder ist auch ein verlorener Sohn. Und ich schmeiße nur ein paar Gedanken auf, was da irgendwie so rauskommt, warum der ältere Sohn aus der Sicht Gottes auch ein verlorener Sohn ist. Wenn wir den Text wieder ein bisschen vor Augen haben, dann wissen wir, er war eigentlich innerlich auch weit weg vom Vater. Er hat zwar alles da, aber so richtig gut angewiesen ist er mit dem Vater nicht. Er kennt auch die Freude nicht beim Vater. Und man kann fest arbeiten und putteln und trotzdem keine Freude haben. Weil es ja zach ist, oder? Ist ja oft richtig zach. Der eine haut an und er wird sicher noch mehr arbeiten haben müssen. Und da sagen wir auch, das ist ja logisch, dass er vielleicht nicht die Freude gehabt hat. Er kennt die Liebe und die Vergebungsbereitschaft vom Vater nicht. Ist klar, das hat er ja nicht gebraucht. Das hat er nicht gekannt. Das hat er überhaupt nicht gekannt. Und darum steht er abseits, wenn der verlorene Sünder umkehrt und zurückkommt. Sogar möchte ich nichts da haben. Und vielleicht das Letzte. Er gibt nicht zu, dass er sündigt. Und ich möchte das jetzt ein bisschen miteinander, mit uns, da wir mich schauen, miteinander das ein bisschen anschauen. Warum und wieso? Weil irgendwie ist ja der ältere Sohn, obwohl er so viele Vorzüge hat, auch ein armer Mensch, oder? Er versteht einfach diese gütige Gnade vom Vater nicht. Und er erkennt seine eigenen Fehler überhaupt nicht. Ja? Weil er sagt, ich bin in Ordnung, bei mir passt alles. Ich habe mein Leben mit Fleiß gemeistert, bei mir passt's. Und vielleicht hast du selber auch schon Menschen erlebt, die, wenn man so sagt, sehr selbstgerecht sind. Die sagen, ich bin in Ordnung. Wenn ich alles so war wie ich, ach, da war es schön auf der Welt. Und ich bin draufgekommen schon in vielen Gesprächen, dass ein Mensch, der selbstgerecht ist, mit dem Geschenk der Gnade, so wie es der verlorene Sohn gekriegt hat, überhaupt nichts anfangen kann. Sie haben zuwider. Er sagt, ich will diese Gnade nicht, ich brauche sie auch nicht. Weil ich habe so viele gute Werke. Das wird aber hoffentlich gelangen. Und darum hat er sich vorgestellt, er passt zu dem heimgekehrten Bruder überhaupt nicht dazu. Ich war da immer besser wie er. Ich war da immer in Ordnung. Er war die Pippen, wie wir sagen im Lammertal. Er war die Pippen. Es ist eigentlich schade, gell? Man ist in Gefahr, glaube ich, wenn man so ein ordentlicher Mensch ist, wie der ältere Bruder gewesen ist, ist man irgendwie schon in Gefahr, dass man nicht mehr erkennt, dass man selber auch sündigt. In Gedanken, in Worten und vielleicht auch in Taten. Ich glaube, das ist die Gefahr, die große. Und wenn ich das nicht mehr erkenne, dann brauche ich auch keine Vergebung, oder? Der ältere Sohn ist am Fett gewesen. Fleißig, tüchtig, selbstbewusst. Aber vielleicht ein bisschen verbittert. Gell? Trotzdem ein feiner Kerl. Alle haben ihn kennt als feiner Kerl. Aber jetzt steht er draußen. Und er ist zornig. Innen drin ist das Festmahl. Da ist Freude, da ist Leben, da ist Seligkeit, da ist Singen und Klingen, könnte man sagen. Aber das ganze gute Zureden vom Vater, es hilft einfach nicht. Er ist so z'keit. Er will sich nicht mitfreien. Er will nicht einigen. Und ich glaube, wir können die schon nachempfinden, oder? Wir lesen es im Text nochmal. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und deine Gebote nie übertreten, sagt er. Und das wird vielleicht stimmen, ganz meist stimmt es nicht, weil es das nicht gibt, dass man das, was der Vater sagt, allweil 100% tut. Das glaube ich ihm nicht, sagen wir so. Gell? Die Gefahr ist, wenn man so ordentlich lebt, wie der gelebt hat, dass man dann sagt, jede gute Tat, die was ich tue, ist wieder ein Sprossen mehr auf meiner Leiter zum Himmel. Die Gefahr, glaube ich, ist groß. Er baut sein Leben in Himmel mit seinen guten Werken auf. Allweil weiter auf, allweil weiter, allweil weiter. Ja, meint, er ist fehlerfrei. Ich habe dein Gebot nie übertreten, hat er gesagt. Und du hast mir nie einen Gasbruch gegeben zum Feiern, damit wir den anstechen konnten. Aber dein Hurenbock da, hat er seinen Bruder gemacht, den hast du das Kaiwi angestochen. Er ist echt böse. Er ist böse auf dem Futter. Und so glaube ich, kennt der ältere Sohn letztendlich sein Herz auch nicht. Er kennt es nicht ganz. Er meint, er ist echt total in Ordnung. Das meint er. Aber trotzdem hat er schlechte Gedanken. Er ist lieblos, er hat einen Richtgeist, könnte man sagen. Er ist total auf das Irische bezogen. Er kann sich überhaupt nicht freuen, dass sein Bruder endlich umgekehrt ist. Dieser dein Sohn, sagt er. Dieser dein Sohn. Er sagt nicht mein Bruder. Er sagt, dieser dein Sohn. Er wollte überhaupt nichts mehr zu tun haben mit seinem Bruder. Der alles ganz geht, verjubelt hat. Bei den Huren, hat er gesagt zu ihm. Und so hat er gestimmt, oder? Stimmt ja. Gell? Und er hat sich nicht anfreunden können mit den Gedanken, dass er ja umgekehrt ist, dass er es eingesehen hat. Dass er so verkehrt dran gewesen ist. Gell? Und dass er umgekehrt ist wieder zum Vater. Das hätte er irgendwie auch sehen müssen. Gell? Dass er die Kurven nur mal gekratzt hat, wie man so sagt. Gell? So ganz kurz gesagt, könnte man eigentlich sagen, gell, es ist ihm total gegen einen Strich gegangen, dass der Lump jetzt begnadigt wird. Es ist ihm total gegen einen Strich gegangen. Hat ihn geärgert. Und darum klagt er den Vater an, weil der so gnädig ist. Darum klagt er an. Und ich bin ein aufmerksamer Beobachter in der Gesellschaft und ich mache genau die Erfahrung. Die Botschaft von Sünde, ehrlicher Umkehr und der Gnade Gottes hat seit ewigen Zeiten die selbstgerechten Leute geärgert. Die Erfahrung mache ich aber wieder. Und vielleicht ist dir das unangenehm, wenn ich heute da so brierwarm so rede. Aber ich möchte wirklich an jeden bitten, dass er reinschaut in sein eigenes Herz, gerade die ganz die ordentlichen Leute. Ob nicht da irgendwas auch da ist, das halt auch vor Gott nicht so in Ordnung ist. Gell? Ich bin so froh, dass die wunderbare Lösung Gottes für immer Bestand hat. Und das ist die da. Die bleibt wegen denen immer für alle Zeit gleich. Der berühmteste Bibelvers der Welt. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn am Kreuz für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das bleibt bestehen für ewig. Egal, was wir Menschen denken, es wird für ewig bestehen bleiben. Und wir sind herausgefordert, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Wir sind herausgefordert. Und irgendwie muss jeder irgendeine Entscheidung treffen. Ich habe persönlich ein paar Erlebnisse gehabt, diesbezüglich zum älteren Sohn. Und ich erzähle euch das jetzt. Ich habe über dieses Gleichnis Jesu einmal mit einem Mann gesprochen. Ich bin da schon gläubig gewesen, ich habe da schon Umkehr gehabt zu Gott. Und ich habe mit ihm dann geredet über dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und er hat dann zu mir gesagt, Ich war allweil ein weit besserer Mensch wie du. Und ich sage, ja, das stimmt. Das stimmt, du warst allweil ein weit besserer Mensch wie ich. Aber, sei mir ganz ehrlich, war dein Leben bis jetzt allweil komplett in Ordnung vor Gott? Denk an deine Gedanken, an deine Worte, an deine Taten. Denk einmal nach. War da alles total in Ordnung vor Gott? Und dann gesagt, sie haben gesagt, ich denke schon, dass du auch Vergebung brauchst. Obwohl du ein viel besserer Mensch gewesen bist. Das stimmt. Aber du brauchst auch Vergebung, damit du an diesem Festmahl, das in dem Gleichnis da beschrieben ist, teilnehmen kannst. Wenn du nicht reingehst, ist es ein Problem. Ist auch gleich ein Märchenbuch, hat er noch gesagt. Die Bibel ist auch gleich ein Märchenbuch. Ich sage, ja, dann brauchen wir nicht mehr rein. Dann passt. Dann können wir es lassen. Ich habe es erlebt, den Charakter des älteren Sohnes habe ich erlebt, bei einer Frau, die mit ihren kleinen Tieren zu Ostern, also einen Weg durchgegangen ist, wo die Leidensstationen für Jesus drauf sind. Und das ist ja meistens sehr drastisch gezeichnet. Und wie es dann gegangen sind, hat das Tier gesagt, das Kleine mit 4 Jahren, Mama, warum tut der arme Mann so bluten? Und die Mama hat dann gesagt, wegen uns halt nicht, weil wir sind in Ordnung. Haben Sie selber gehört? Wo findet man noch einen älteren Sohn? Ich habe eine nahe Verwandte, die hat gesagt, mit Überzeugung, wenn ich nicht in den Himmel komme, wer sonst? Ich habe massenhaft gute Werke. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Stadt beim Bettler vorbeigehe, gebe ich ihm was. Ich besuche die Kranken. Ich spende, da ich irgendwann mit meiner Rente nicht auskomme, so viel spende ich. Ich bin immer freundlich, ich bin immer in Ordnung. Wenn ich nicht in den Himmel komme, wer sonst? Ich mir denke, was sage ich der Frau? Dann habe ich gesagt zu ihr, aha, das ist interessant. Ich sage, das ist vorbildlich, gibt es nichts zu sagen. Aber jetzt, wenn ich jetzt weiterdenke, habe ich gesagt zu ihr, dann hätte also Jesus Christus gar nicht auf die Erde kommen brauchen und am Kreuz sterben müssen. Oder? Und dann gesagt sie, ja. Und sie hat dann gesagt, nein, für mich halt nicht. Und ich glaube, das ist Gedankengut vom älteren Sohn. Haben wir froh, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Haben wir froh, dass er am Kreuz von Golgotha dieses Werk vollbracht hat. Kommen wir zurück zu den Pharisäern. Dieser nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen, haben sie gesagt. Die sind auf die Nerven gegangen. Das war ja ein Vorwurf. Aber nach dem Gleichnis, wenn Jesus dieses Gleichnis verzählt hat, dann war er sehr wohl bewusst, dass sie nämlich mit dem älteren Bruder gemeint haben. Dass sie gemeint haben. Und sie selber haben jetzt eigentlich entscheiden müssen, wollen wir ins Reich der Gnade zu diesem Fest mal einigen? Oder wollen wir weiterhin draußen stehen bleiben? Und das ist heute noch genau gleich, oder? Jeder Mensch, egal ob er sich mehr zum jüngeren Bruder zieht oder mehr zum älteren Bruder, muss auf einen Punkt kommen, wo er persönlich eine Entscheidung treffen muss. Solange er auf dieser Erde lebt. Haben wir dankbar, dass wir die Möglichkeit, diese Entscheidung haben, oder? Und wie viele Menschen gibt es, die stehen jahrelang vor der offenen Tür, wo sie gehen nicht rein. Sie gehen zum Fest nicht rein, weil sie sagen, da passen wir nicht hin, weil wir sind so gute Menschen. Und so ist letzten Endes die Geschichte vom älteren Sohn. Eigentlich auch eine traurige Geschichte, oder? Nicht gleich von jüngeren, auch von älteren. Aber wenn man auf Gott wieder schaut, auf den liebenden Vater, dann ist es eine fröhliche Geschichte. Weil er nämlich sich so bemüht und den Sohn bittet und bittet, ob er nicht da reingeht. Und damit wird es wieder eine fröhliche Geschichte. Gell? So, da der Gott sagt, komm her. Ich vergib auch dir. Man kann sagen, Gott lädt beide Brüder ein, beim großen Festmahl dabei zu sein. Sie müssen aber vorher einsehen, dass sie Sünder sind und dass sie Vergebung brauchen. Das hören wir nicht gern, aber es ist ja so. Eins ist noch genau gleich. Weil diese beiden Söhne, wie ich am Anfang gesagt habe, haben einfach ein Bild auf uns Menschen. Der heutigen Zeit. Entweder wir sind der Jüngere oder der Ältere. Es gibt auch Mischformen. Gell? Ein bisschen so, ein bisschen so. Und für uns gilt einfach das Urteil Gottes. Steht im Römerbrief, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und darum hat Gott selber diese Lösung geschaffen. Diese großartige Lösung. Und ich meine, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wenn hier und da so Familienfestel, wenn die schon so nett sind, und meistens sind sie aber wirklich nett, gell? Wie gewaltig muss erst Gottes Festmahl sein. Wie gewaltig, gell? Gott möchte uns vergeben. Er möchte uns vergeben. Weil er uns gern hat. Er möchte, dass wir auch dabei sind bei diesem ewigen Festmahl. Und zwar jeder. Er möchte, dass jeder dabei ist. Und darum hat ja er den höchsten Preis bezahlt. Er hat seinen Sohn gegeben für unsere Sünden. Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer, vor Gott gerecht zu sein. Wir brauchen nur ehrlich sein, jeder von uns. Wir müssen zu unseren Versorgen und zu unseren Sünden stehen. Wir haben wohl das. Da haben mehr, da haben weniger. Aber Gott möchte, dass wir unsere Masken fallen lassen. Dass wir es fallen lassen und dass wir uns in seine Arme werfen, wie der verlorene Sohn sein Vater. Das möchte er. Dann reinigt er uns. Das garantiert er, sagt die Bibel. Und wascht uns durch das Opfer von Jesus am Kreuz die Sünden weg. Das tut er, das können wir mit unserer eigenen Kraft niemals tun. Wir können das nicht. Gell? Er nimmt uns die ganze Last von unseren Sünden weg, damit wir vor ihm ohne Sünde dastehen können. Unvorstellbar ist das. Und alles er da. Das ist die frohe Botschaft vom Evangelium. Das ist die Frohbotschaft. Und sie hat nur eine Bedingung. Und diese Bedingung ist Glaube. Totales Vertrauen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen erst von einem deutschen Mann, der ein Seminar gehalten hat, über Seelsorge, der eine Geschichte erzählt, was er selber erlebt hat. Und die möchte ich weiter erzählen, weil es mich irgendwie total beeindruckt hat. Und zwar, er und seine Frau, sie als Ehepaar, haben regelmäßig Gefangene besucht im Gefängnis. Und dann sind sie wieder reingekommen, hat er gesagt, ins Gefängnis. Und da war da eine Frau da, die neu gewesen ist. Und was sie schon gewusst haben, die hat lebenslänglich gekriegt. In unserer Zeit kriegst du lebenslänglich dann, wenn du mehrere Sachen begangen hast. Die aber scharfe Sachen. Ja. Und sie war eigentlich provokant und hat dann gesagt zu ihr, warum kommt sie überhaupt zu uns? Und der Mann hat dann gesagt zu ihr, weil wir eine großartige Botschaft mit haben. Was? Botschaft? Hat sie dann gesagt. Und er nimmt dann seine Bibel, schlägt sie auf und sagt, lies einmal einen Satz. Und sie schlägt auf. Und dann sagt einer zu ihr, lesen laut. Ja, mach ich, hat sie gesagt. Dann liest's. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dann war es einmal ein bisschen stark. Und dann hat sie gesagt, gibt das auch für schwere Sünden. Und er sagt dann zu ihr, lies nun mal laut. Dann hat sie es wieder gelesen. Genau das gleiche. Dann war es wieder ein bisschen stark. Dann hat sie gesagt, gibt das auch, wenn man wen ermordet hat. Und er sagt wieder zu ihr, lies nun mal laut. Und dann war es leider noch nicht gegangen. Nach einem bisschen sagt sie wieder, gibt das auch, wenn man mehrere ermordet hat. Und er sagt nun mal zu ihr, lies nun mal. Und sie hat wieder gelesen. Und dann hat er erzählt, dann ist dieses unfassbare Eintreten, die Frau, die eigentlich null Hoffnung gehabt hat, die genau gewusst, die hucke wahrscheinlich mein Leben lang, wenn ich nicht begnadigt werde, hucke ich mein Leben lang dort rein in der Anstalt. Und auf einmal leuchten der ihre Augen und sie sagt, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn, das müsst ihr ja alle Gefangenen sagen. Und seine Frau hat dann gesagt zu ihr, Jesus sagt, das soll man auf der ganzen Welt sagen. Nicht gleich eigentlich Gefangene herin. Und ich konnte nicht sagen, das müssen wir auch in ganz Österreich sagen. Das gilt ohne Wenn und Aber. Die zwei verlorenen Söhne, die sind unser Thema gewesen. Egal, zu welchem, dass du dazu ziehst. Oder wo du selber angesiedelt bist. Ist eigentlich wurscht. Gott wartet auf deine Umkehr. Er wartet, bis du kommst. Er wartet so. Mit geöffneten Armen wartet er. Er wartet auf eine freiwillige Entscheidung. Auf eine Entscheidung in Liebe. Liebe muss immer freiwillig sein. Und so kann ich dich nur bitten, heute, wenn du das angelost hast, kann ich dich nur bitten, geh ihm du auch eins gegen. Er wartet so. Entscheid dich für ihn. Weil steht davor, wenn für diese Mörderin Gottes Gnade ausgereicht hat und sie Vergebung gekriegt hat. Die Frau ist dann zum Glauben gekommen. Sicher ist noch drei Blumen im Gefängnis. Sie hat auf einmal Perspektive gehabt. Wenn für die Frau das gelten hat, wie viel mehr für die? Wie viel mehr für die? Drum nimm seine Liebe und seine Vergebung in Anspruch.